Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Auch heute habe ich wieder einen Blick über den Tellerrand für euch. Heute schauen wir in die TV-Branche. Heute habe ich als Gast die Inhaberin und Gründerin der Filmhund-Agentur hier bei uns im Podcast. Und ich freue mich total, heute ihre Geschichte und all das, was sie uns heute erzählt, aufs Ohr zu bekommen. Sie hat ihre vierbeinigen Kollegen, kann man fast sagen, in den verschiedensten Werbungen platziert. So zum Beispiel bei Opel, 1 Live, Fressnapf, Seat, VW und noch vielen, vielen weiteren. Außerdem ist sie auch immer wieder an Filmsets mit ihren vierbeinigen Kameraden anzutreffen. So hat sie zum Beispiel unzählige Male beim Tatort ihre vierbeinigen Kameraden eingesetzt, bei Der Lehrer, Joko und Klaas mit Die beste Show der Welt. Und so könnten wir diese Aufzählung jetzt unendlich lange fortführen. Heute nimmt sie uns mit in ihre Welt, in die Anforderungen an Filmhunde und was jeder von euch, wenn er Interesse daran hat, mit seinem vierbeinigen Kameraden anstellen kann, damit er oder sie auch ins Fernsehen kommen kann. Aber jetzt an dieser Stelle sage ich erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank dafür, dass du heute hier bist. Und ich heiße dich herzlich willkommen im Agility aufs Ohr Podcast, Marion.
Hi Jan.
Ich freue mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, hier zueinander zu finden.
Ja, es war eine lange Prozedur, aber jetzt steht der Termin und ich freue mich auch total.
Sehr cool. Ich lese neben deinem Kopf auf deinem Schrank Filmhund und genau darum soll es heute gehen.
Ganz genau, die Filmhunde und um meine Filmhundagentur und wie das Leben da so ist. Richtig.
Ja, cool. Wenn du magst, nimm uns direkt mit rein. Wie ist das Leben da? Was ist eine Filmhundagentur? Hau alles raus, was du magst.
Okay, dann starte ich mal. Also eine Filmhundagentur ist so ähnlich wie eine Modelagentur. Ich habe ganz viele Hunde in den Schubladen im Setzkasten. Und wenn die passende Jobanfrage kommt, die kommt meistens per E-Mail oder per Anruf, hey, wir suchen für einen Werbetrailer oder für einen Spielfilm einen Hund, der soll so und so aussehen oder das und das können. Schlimmstenfalls soll er so und so aussehen und das können. Dann wird es immer schwierig. Hast du da passende Hunde? Und dann laufe ich los, gucke nach, ob ich passende Hunde habe. Selten muss ich nochmal welche suchen, das mache ich ungern, da komme ich später nochmal zu. Und dann freuen wir uns auf den neuen Job. Das ist jetzt die Mini-Umschreibung. Bei den Filmsets, da ist es so, ist egal welche Produktion, dass ich immer mit dabei bin bei den Hunden und die Halter auch. Ich sammle die Hunde also nicht ein und sage, so, ich bringe die in 5 Stunden wieder, sondern die Halter kommen mit. Und dann fahren wir ans Set in die wilde, bunte Welt. Also ich kenne niemanden, der das erste Mal dabei ist, dem nicht alles aus dem Gesicht gefallen ist, als er mal gesehen hat, was so hinter der Kamera passiert und wie viel unfassbare Menschen drumherum sind und wie so ein Bühnenaufbau ist. Und wenn wir im Studio sind, dass da alles völlig spooky ist, da läuft Wasser aus einer Wand und du guckst dahinter und es ist alles nur Pappmaché. Das ist also jedes Mal wieder der Brüller. Dann begleiten wir das, gucken, dass der Hund gut funktioniert, gucken, dass der Auftraggeber zufrieden ist, dass der Hundehalter zufrieden ist und dass der Hund am Abend glücklich und müde ist. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Das ist so die Mini-Kurzfassung.
Cool, jetzt dröseln wir das ein bisschen auf, wenn du magst. Wie wird man Filmhund-Agentur-Inhaberin?
Ja, das, man macht einfach sein Hobby zum Beruf und arbeitet jetzt, jetzt bin ich seit 4 oder 5 Jahren voll selbstständig, aber ich habe auch 11, 12 Jahre vorher das nebenbei gemacht. Man braucht viel, viel Zeit, um in der Szene bekannt zu werden, damit die Auftraggeber einen auch finden können und nicht nur bei Google, sondern am besten über Mundpropaganda. Es ist viel Arbeit, auch die Kollegen kennenzulernen, also meine Mitbewerber, dass da ein gutes Verhältnis entsteht. Und da muss man auch, wenn man jetzt der ist, der gerade wie ein Pilz aus dem Boden geschossen ist, dann können einen die Mitbewerber natürlich nicht so gut leiden. Und da muss man auch erstmal beweisen, dass man was kann. Und wenn das alles zusammengreift, dann kann man da irgendwann seinen Job draus machen. Aber wie war die Ursprungsgeschichte? Ich hatte mal 2 Hunde, inzwischen sind sie beide hin. Also ich habe immer noch Hunde, aber die beiden nicht mehr. Und ich war auf einer Messe. Und auf dieser Messe war ein Stand von einer Fotografin, die dort von den Hunden Fotos gemacht hat. Und ich dachte, ach ja, ist cool, das will ich auch. Und alle haben ihre Hunde brav sitzen gelassen und die Fotografin hat geknipst. Und ich wollte aber, dass meine ein paar Spökskes machen, ein paar Dönekes. Wir konnten da schon relativ viele Tricks. Und das fand die Fotografin toll und dann kam er ins Gespräch und dann stellte sich raus, dass die Fotografin damals die Haus- und Hoffotografin von Fressnapf war. Die hat also das Fressnapf-Journal fotografiert, alle Bilder, die da drin sind und vom Prospekt und so weiter. Und es dauerte auch gar nicht lang, Nummern ausgetauscht, mussten wir sowieso wegen der Bildübertragung. Und dann hat sie mich angerufen und hat mir einen Job beschrieben, ob meine Hunde das könnten. Ja, ich glaube schon. Und dann bin ich da hingefahren, allein auch das erste Mal im Studio, das ist jetzt bald 20 Jahre her. Ja, ach mein Gott, bin ich alt. 20 Jahre her. Und wieder ins Gespräch gekommen, nochmal den gleichen Hund gebucht. Dann hat die Fotografin mich gefragt, ob ich noch einen Hund kenne, der das und das und jenes kann. Und ja, hatte ich, denn ich war damals schon im Trickblogging relativ weit vorn, habe da unglaublich viel Spaß dran gehabt, kannte andere Leute, die toll trainierte Hunde haben. Und ich war auch in der Frisbee-Szene, also im Dog-Frisbee, ganz viel unterwegs und kannte da auch coole Leute, die coole Hunde haben. Und so fing das Ganze ganz langsam an und merkte dann irgendwann, wenn die Fotografin jetzt solche Hunde braucht und ich so viele kenne, dann gibt es doch bestimmt noch mehr, und habe eine Webseite aufgemacht und wurde dann irgendwann auch gefunden, gebucht, hin und her, bis der erste Spielfilm dann 3-4 Jahre später vor der Tür stand und mein Hund, die Emma, der ich im Prinzip alles zu verdanken habe, dass ich heute da bin, wo ich bin, die tierische Hauptrolle gekriegt hat. Und dann bin ich ins kalte Wasser und habe einen geilen Film mit Tom Gerhardt gedreht. Habe sehr viel Lehrgeld bezahlt, im Sinne von, ich habe unglaublich ganz oft dagestanden und hatte von nichts einen Plan und habe aber so getan, als würde ich wissen, wie es geht. Und der Film ist cool geworden, die Emma hat alles rausgerissen und ist alles 15 Jahre her, und inzwischen habe ich Ahnungslosigkeit durch Wissen ausgetauscht. Ja, das ist so der Weg, und es ist einfach der tollste Job der Welt. Ich kriege Geld dafür, wofür andere Geld bezahlen würden. Abenteuer, Kulissen, Schauspieler, tolle Aufgaben mit dem Hund, unterwegs zu sein, und das ist schon ziemlich cool.
Cool, hört sich gut an, und ich kann nur aus eigener Erfahrung bestätigen, ja, wenn man das erste Mal da ist, es fällt einem alles aus dem Gesicht, und egal, was man sich vorher vorgestellt hat, es übertrifft es um Längen. Ja. Wahnsinn. Was kannst du bei den Hunden beobachten, wenn die das erste Mal an so ein Set kommen?
Es gibt da drei verschiedene Typen. Der erste, der begegnet mir Gott sei Dank sehr selten. Der sagt nämlich, ach du Scheiße, ich muss hier weg. Dann habe ich eine schlechte Vorauswahl getroffen, weil es dem einfach viel zu viel ist, viel zu laut. Laut ist es da selten, aber so alles zusammen kann man als laut zusammenfassen. Es ist sehr viel Gewusel, es sind sehr viele Menschen, ständig wird was auf- und abgebaut. Dann kann man noch so sehr auf den Hund achten, irgendwas kriegt er halt mit. Und da hat der Hund vielleicht keine Lust, dann war mein Job vorher schlecht. Dann sagt einer, ach ja, ich bin halt hier, was soll ich tun? Völlig cool. Der will dann einfach seinen Job machen, so Typ Mali. Ja, ich bin hier zum Arbeiten, okay, wo geht's los? Oder auch der Border gerne mal, wobei der ab und zu noch mal sensibler ist. Und dann gibt es die, die echt eine mega geile Entwicklung machen. Die sind zu Hause so, ach ja, komm, wir tricksen ein bisschen. Dann sind die das erste Mal oder vielleicht auch das zweite, dritte, vierte Mal am Set, und die wissen schon, ich rieche nach Kamerawagen. Das gibt ja, boah, ich war geil. Und dann haben die da so Bock drauf und fühlen sich einfach wohl in ihrer Rolle. Das Ego ist gewachsen und die haben richtig Bock, am Set zu sein. Meine sind da genauso. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie merken schon beim Autopacken, haha, geil, heute geht's arbeiten. Ja, sehr schön.
Cool, sehr, sehr cool. Nimm uns gerne mal ein bisschen mit rein. Was sind so die verschiedenen Anforderungen von Hunden, die in einem Film oder in so einem Werbetrailer oder in einer Serie, was machen die da, außer irgendwie da sein und durchs Bild laufen?
Ja, es gibt ganz, ganz wenige Hunde, die müssen wirklich nahezu nichts können, wobei nichts auch immer relativ ist. Sie müssen halt immer noch cool genug sein, um den Trubel am Set auszuhalten. Manchmal müssen sie einfach nur da sitzen, aber dann müssen sie auch immerhin Sitz können, und sie müssen es mit sich machen lassen, dass die Kamera auf sie zufährt, drumherum, hin und her. Diese schwarzen Kästen bewegen sich ja ständig. Das macht halt auch nicht jeder Hund mit. Aber wenn man jetzt mal auf meine Agentur guckt, es sei denn, ich suche einen totalen Exoten, dann gibt es Mindestvoraussetzungen, und die heißen Sitz, Platz, Steh, das alles auf Abstand, also bleiben bitte. Und müssen zusätzlich noch im Platz den Kopf auf dem Boden ablegen können. Das ist so der traurige Hund, der designierte Hund, der Hund, der gerade mal nicht zuhört. Da kann man ja verschiedene Sachen reininterpretieren. Dann möchte ich noch, dass er sich pengen, also dass er sich auf die Seite legen kann. Das ist der schlafende Hund oder wirklich der tote Hund oder was auch immer. Und wenn er dann auch noch auf Kommando bellen kann, also laut geben kann, entweder Wuff oder wirklich verbellen, dann hat er die Minimalanforderungen erfüllt und alles Weitere kommt später. Warum möchte ich, dass der Hund da schon kann? Weil ich kriege auch Anrufe, mein Hund ist total süß, alle sagen, ich muss ins Fernsehen, können Sie mir den ausbilden? Nee. Ja, es ist absurd. Nee, kann ich nicht. Also ja, könnte ich, ist aber gar nicht mein Ding. Ich möchte, dass der Mensch schon weiß, wie er seinem Hund was beibringt, weil ich auch dort schon ein gutes Team haben möchte. Also ich habe ja nicht nur den Hund in meiner Agentur, sondern ich habe auch den Menschen in meiner Agentur. Denn wenn wir einen richtig dicken Job an der Angel haben, dann sehen wir uns 3 Wochen, 24/7. Da muss ich auch mit dem Menschen klarkommen. wenn es ein größerer Spielfilm ist. Jetzt gerade wäre es so gewesen, ganz kurz vor knapp noch die Absage gekriegt, aber trotzdem gibt es das bei anderen Projekten auch. Da waren wir 2,5, 3 Wochen in Berlin gewesen und da sind wir halt immer dann zusammen und da muss auch der Mensch zu mir passen und andersrum. Klar arrangiert man sich ein bisschen, ich bin ja mit dem nicht verheiratet oder will es auch nicht sein, aber trotzdem muss auch der Mensch passen. So, aber nochmal zurück, wer bringt wem was bei, was muss er können? Das sind halt so die Mini-Anforderungen und dann kommen die ersten Jobanfragen rein und da merkt dann der Neuling in meiner Agentur schon, wo die Reise hingeht. Was so als nächstes gefordert ist, also ganz oft werden bei mir pinkelnde Hunde angefragt. Also der Hund, der auf Kommando das Beinchen hebt an der Stelle, wo man es gerne hätte, ohne dass Pipi kommt am besten. Und das in verschiedenen Variationen. Das ist relativ häufig, so das ist so das Nächste. Ja, das können inzwischen auch ziemlich viele Hunde. Cool ist es, wenn er verbellen kann. Das ist noch eher die Ausnahme. Ein paar Hunde davon habe ich. Die kennen das aus dem ehemaligen Schutzdienst. Das sagt, glaube ich, jedem was. Was selten gefragt ist, ist Slalom durch die Beine des eigenen Halters laufen. Das kriege ich immer wieder. Ich sage immer, ich will es nicht mehr sehen, weil ich kann es nie gebrauchen. Das ist noch nie gebucht worden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund am eigenen Halter Slalom durch die Beine läuft, ist einfach gleich null. Dann lieber in die Hose beißen. Das braucht man schon gelegentlich. So, und das sind so verschiedenste Anforderungen und da muss man den Rest einfach gucken, was da an Anfragen reinkommt. Also es gibt Anfragen, jetzt müssen wir überlegen, dass sie so alt sind, dass das auch funktioniert, dass ich nicht schon irgendwas spoiler an Sachen, die da rauskommen. Genau, ein Hund läuft durch eine Menschenmenge, weiß dann, welchen Menschen er anbellen soll, macht das auch ganz brav, obwohl der Halter 10 Meter weiter hinter dem Hund steht, wird dann von der Schauspielerin am Halsband gefasst und weggeführt. Und das muss der Hund halt ein paar Mal mit sich machen lassen. Also die Motivationslage muss da einfach stimmen. Und es war eine großartige Jobanfrage und ein großartiger Job. Und den Hund hatte ich gerade ein halbes Jahr vorher kennengelernt und schon gewusst, das ist ein kleiner Rotdiamant, da wird was draus und so war es dann auch.
Krass, jetzt habe ich mehrere Fragen, muss mich kurz entscheiden, welche ich zuerst frage. Okay. Das heißt, die kommen mit so einem Basispaket bei dir an und dann entwickelt sich alles weitere aus den Anfragen, die kommen. Das heißt, ich muss mich schon immer weiter mit meinem Hund beschäftigen, damit sein Portfolio quasi immer größer wird an Dingen, die er kann.
Du musst nicht, aber es wäre sinnvoll, es zu tun. Je mehr ein Hund kann, desto universeller ist er einsetzbar, denn das, was er ja erlernt hat, also wenn der um einen Baum rumlaufen kann, dann kann er wahrscheinlich auch ums Auto rumlaufen. Dann kann er wahrscheinlich auch um eine Laterne rumlaufen. Also wenn er so ein paar Basics hat, die lassen sich ja dann individuell einsetzen und auch nutzen. Ich habe ein paar Rettungshunde bei mir in der Agentur. Die sind im Verbellen großartig und hat nichts mit Schutzdienst zu tun. Und die können aber auch noch andere Sachen. Also die sind im Grundgehorsam super. Ich habe Dummy-Hunde, die also eigentlich aus der Dummy-Arbeit kommen. Die lassen sich auf Entfernung wunderbar links, rechts, geradeaus, Sitz, Platz schicken. Was für den Otto-Normal-Hund oder für den normalen Trick-Doc so in der Art auch nicht machbar ist. Und das formen wir dann gerne um. Ich werde im Winter, das steht noch nicht genau fest, weil aktuell sind noch so viele Drehtermine, dass ich keine dicken Termine im Voraus machen kann und will, Kurse anbieten, wo man dann an einem Wochenende bei mir nochmal ein paar Sachen lernt. Wie bringe ich dem Hund bei, zu bestimmten Marken zu laufen, dort zu bleiben, zu warten auf welche Kommandos als nächstes kommen. Wie bringe ich dem bei, zu sterben oder den Kopf abzulegen oder in die Hose zu beißen und, und. Da gibt es dann nochmal jede Menge Futter nebenbei, was man so über den Winter dann lernen kann.
Cool. Würdest du sagen, dass die Hunde dann vor Ort wirklich zu dem Team dazu, also sind die dann auch in diesem Schauspielerteam, würden die voll anerkannt oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das dann? Also gerade wenn du sagst, dass die Hunde da mit den Schauspielern auch was gemeinsam dann machen.
Ja, sie müssen ja vor der Kamera so aussehen, als wäre es der Hund von dem Typen oder von der Dame, die da irgendwie unterwegs sind oder von den Kindern. Die docken wir vorher an, also wir erklären dem Hund, das ist jetzt der Mensch, wo es cool ist, das ist der, wo es deine Kekse gibt und die Kekse gibt es aber immer erst später. Wir bringen dem Schauspieler bei, wann er die Kekse zu geben hat und wann nicht oder das Spielzeug, manch ein Hund möchte ja lieber einen Ball haben. Und dann agieren die miteinander und das funktioniert auch ziemlich gut. Wenn wir am Set sind, gibt es von mir aber ein Verbot für das ganze Produktionsteam. Keiner spricht den Hund an, keiner fasst den Hund an, keiner füttert den Hund, außer wir Trainer, Halter und oder der Darsteller, der mit dem Hund agiert. Denn es passiert das, was immer passiert, wenn man irgendwo ist. Oh, wie süß, kann ich mein Kreicheln? Nein, kannst du nicht. Jedes Mal, also da stehen an so einem Filmset 20 bis 50 Leute und jeder will mal den Hund knuddeln oder ihm mal einen Keks geben und wenn er dann dran ist, ist der Akku leer. Der Hund ist komplett durch. Und deswegen gibt es da von mir ein ganz klares Verbot. Wenn der an dem Tag fertig ist und der ist abgedreht, dann können wir drüber reden. Schlange stellen, hinten anstellen, dann dürft ihr alle mal streicheln. Aber vorher nicht. Also das hatten wir jetzt noch. Ich war jetzt mal mit einem Havanesen zu einem Werbespot für eine Baumarktkette. Dreimal wurde es vorher gesagt, keiner fasst den Hund an. Und das, aber ganz kurz kann ich doch, nein, was ist daran so schwer? Ja, lass den Hund in Ruhe. Wenn der abgedreht ist, kannst du ihn anfassen.
Ja. Und würdest du sagen, dass schon in dem Moment, wo ein Hund da ist, sich an dem Set irgendwas verändert? Und würdest du mir recht geben in dem Punkt, dass da mehr Wohlwollen dann da ist und man das schon in der heutigen Zeit gut einschätzen kann, dass es halt ein Hund ist und es nicht on point immer klappen kann, sondern es halt auch mal einen zweiten Versuch oder so braucht?
Ja und nein. Also was auf jeden Fall ist, die Stimmung ändert sich, wenn der Hund da ist, weil alles viel ruhiger und konzentrierter ist, weil sie schon krachmäßig und von den Bewegungen, hektische Bewegungen, Rücksicht darauf nehmen, dass jetzt ein Tier am Set ist. Und es ist so ein bisschen wie der Bürohund, der grundsätzlich schon mal eine gute Stimmung verbreitet. Das auf jeden Fall. Also es wird mir halt berichtet. Ich bin ja selten am Set ohne Hund. Deswegen kann ich das Gegenteilige nicht so sagen, aber das wird mir immer wieder berichtet, dass die sich freuen, dass ein Hund kommt, weil die Stimmung halt umschlägt ins Gute oder positiv. Haben die immer Verständnis dafür, dass der Hund nicht so funktioniert? Naja, also es gibt eine Szene, ich habe im Erzgebirge gedreht und wir sind in den Stollen reingefahren. Oben draußen waren es Minusgrade, ich glaube so -3, -4 Grad. Und dann sind wir in den Stollen ziemlich tief rein, runtergefahren, einen Salzstollen. Und da unten hat dann die Kamera beschlagen, weil einfach die Temperatur, der Temperaturunterschied und die Luftfeuchtigkeit, das hat alles dazu geführt, dass die Kamera nicht wollte. Und wir mussten eine Dreiviertelstunde warten, dass die Kamera nicht mehr beschlägt. Dann war die Dreiviertelstunde um und dann haben wir aber erwartet, dass das mit dem Hund sofort funktioniert. Wo ich gesagt habe, Leute, auf die Kamera warten wir eine Dreiviertelstunde. Ich konnte mit dem Hund gar nicht üben, weil gar nicht klar war, welche Einstellung, wie, wo steht die Kamera und so weiter. Und jetzt soll der Hund aber sofort funktionieren. Wo ist die Fairness? Das ist Technik. Eine verfluchte Scheißtechnik ohne Emotionen, ohne Gefühle, ohne nachzudenken. Der Hund muss aber gerade mal eine Sekunde kriegen, um jetzt hier anzukommen. Nicht im Sinne von, wir sind schon lange da unten, sondern was soll er, was ist denn jetzt seine Aufgabe? Und das ist auch mit eines der wichtigsten Parts, die so ein Filmtiertrainer am Set hat. Natürlich gut trainierte Hunde hinbringen, das Hund-Menschen-Team gut vorbereiten, was kommt denn da? Und dass da im Vorfeld auch mit der Produktion alles abgesprochen ist. Dann aber auch am Set, ich sag's mal vorsichtig, den Arsch in der Hose zu sagen und zu sagen, nee Leute, so geht's nicht, das ist ein Tier und dieses Tier funktioniert etwa wie so ein 2-3-jähriges Kind. Und für euch liegt er da nur am Set in seiner Position, wo ihr ihn gerne hättet. Für mich arbeitet der gerade hardcore, denn der steht im Kommando und er weiß, er darf nichts anderes machen, außer dort liegen. Und es ist nicht fair, dass er jetzt noch kommt und dies macht und das macht und noch einen Objektivwechsel und nochmal mit dem Schauspieler quatscht und dann kommt Kostüm nochmal und fummelt an den Schauspielern rum, die direkt neben dem Hund sind. Und das ist einfach dann auch meine Aufgabe, immer wieder der große Babysitter, der große Beschützer für den Hund zu sein und zu sagen, es geht so nicht. Wir nehmen den Hund raus. Wenn ihr fertig seid, kurz davor, also wirklich ganz kurz davor, setze ich den Hund wieder rein und dann können wir weitermachen.
Das kenne ich ja gar nicht.
Ja. Gut, dass wir vorher schon ein bisschen gequatscht haben.
Sehr, sehr cool. Würdest du sagen, das ist halt auch eine deiner großen Stärken heute nach all diesen Jahren Erfahrung, dass du sagst, okay, und genau das kann ich halt on point. Ich kann dann sagen, okay, und jetzt ist kurz mal Break und jetzt kriegt er seine Minute und dann ist auch alles gut und dann hält man auch mal kurz aus, was da passiert als Filmtiertrainer.
Ja, also ich habe, ja, auf jeden Fall. Also das lernt man einfach im Laufe der Jahre, den Mund aufzumachen und auch standzuhalten und im Zweifel auch irgendwelche Diskussionen einzugehen. Auch bis zum Anschlag. Also ich habe mich auch mal mit einem Regisseur fürchterlich gestritten. Der braucht mich nie wieder anrufen, für den drehe ich nicht mehr. Was für ein Doofmann. Aber auch das hat, also eigentlich war es gut im Umkehrschluss, denn alle haben mir hinterher beigepflichtet. Diese Erfahrung hätte ich nicht gemacht, wenn er nicht so doof gewesen wäre. Ja, wenn ich jetzt, also ich selber habe noch 5 freie Mitarbeiterinnen, die haben auch alle den Paragraph 11 Tierschutzgesetz. Das ist nicht der normale Hundetrainer, sondern der zur gewerblichen zur Schaustellung. Die dürfen statt meiner dann auch mit ans Set fahren, wenn ich selber schon irgendwo anders unterwegs bin, dass wir mehrere Aufträge gleichzeitig abarbeiten können. Und die müssen das zum Teil noch ein bisschen lernen. Klar, es ist auch bei denen ein Lernprozess, zu sagen, bis hierhin können wir noch, zweimal noch, aber dann ist wirklich Schluss, dann braucht der Hund eine halbe Stunde, Stunde oder auch 2 Stunden Pause, je nachdem, was die Anforderungen waren und sind. Oder auch denen zu sagen, Leute, das ist nicht euer Ernst, oder? Ihr habt einen Hund bestellt, der soll Sitz machen und da bleiben und jetzt wollt ihr den doppelten Rittberger. Haben wir so nicht besprochen, haben wir so nicht trainiert, können wir so nicht liefern.
Spannend. Lass uns mal da gerne nochmal hinschauen. Das heißt, es braucht auch eine rechtliche Voraussetzung, um das überhaupt machen zu dürfen. Es genau. Kann nicht einfach mal jeder so eine Filmhundagentur gründen.
Naja, die kann er zwar gründen, aber dann kann er nicht wirklich liefern. Du darfst, glaube ich, also die Agentur an sich kann ich gründen, aber ich muss einen dabei haben, der den, oh, ich kriege die Zahlen immer nicht zusammen, Paragraph sowieso 11 und dann 8d, dass das Tier gewerblich zur Schau gestellt wird. Also sobald du einen Euro mit deinem Hund machst, stellst du den gewerblich zur Schau und dann musst du diesen Zettel haben vom Veterinäramt. Manch einer sagt, okay, der liebe Jan ist ja ein guter Mensch, der ist so stolz, dass er seinen Hund ins Fernsehen kriegt, dass er sagt, er könnte den Hund umsonst haben. Also machst du ja keinen Umsatz, also brauchst du den Paragraph 11 nicht. Das ist nicht richtig, denn das Fernsehen verdient damit. Also man kann es dann, manch ein Veterinäramt sieht es dann halt auch übertragen und sagt, naja, der Jan vielleicht nicht, aber irgendeiner verdient damit Geld. Es ist ja nicht alles ehrenamtlich und superschön. Und dann muss da einer sein, der eben diesen Stempel hat. Und das ist auch gut so. Ich erlebe immer wieder, dass mir erzählt wird, ja, da hatten wir aber so eine tolle Hundehalterin, die haben wir mal von der Straße geholt und dann haben wir dies und das und jenes gemacht. Und dann denke ich, ja, aber der Hundehalter sagt nicht bis hierhin und nicht weiter. Und der übergeht auch die Stressanzeichen seines Hundes. Und der versucht dann auch, nicht trainiertes doch mal eben umzusetzen. Das ist echt schon haarsträubend. Also ich hatte da noch eine ganz frische Geschichte. Ich war jetzt vor 2 Wochen noch unterwegs. Da ist ein Filmhund am Set gewesen, der kam nicht aus meiner Agentur. Und ich musste erstmal eruieren, wer ist denn da was? Ist ja immer, ne, 20, 30 Leute, muss man erstmal gucken, wer gehört denn jetzt wohin. Und es stellte sich raus, es war halt von einer Mitbewerberin ein geschickter Hund mit seinem Frauchen. Und das Frauchen war noch nie am Set. Sie hat also nicht gewusst, wer ist was, mit wem kann ich was besprechen. Es gibt ja auch 1000 Fettnäpfchen, die man vielleicht nicht treten sollte. Sie hat sie alle mitgenommen. Und dann hat sie auch erzählt, dass sie erst seit 4 Tagen weiß, dass sich der Hund auf Kommando schütteln soll. Das konnte der Hund aber nicht und binnen 4 Tagen kann das auch kein Hund lernen. Und die Produktion hinterher, also der Auftraggeber meines Auftraggebers war total happy, dass ich am Set war und dann in meine eigentliche Rolle geschlüpft bin, die ich da eigentlich gar nicht innehatte und dann gesagt habe, komm, ich helfe dem Mädel jetzt. Die kann nichts dafür und am allerwenigsten kann der Hund was dafür, aber lieben Gruß an die Mitbewerberin, das geht nicht. Ja, sie hat dort einen Hund hingeschickt, der nicht entsprechend selber betreut war. Jemanden Unwissendes, der noch nie am Set war, mit einem Hund, der gar nicht das leisten konnte, was gebucht war. Lieben Gruß an die schwarzen Schafe.
Jetzt verfolgt mich hier in diesem Podcast immer mehr ein Thema, nämlich das, was du gerade gesagt hast. Und dann sind wir ganz weit weg von Filmhund, nämlich in jeder Sparte, dass wir Menschen Grenzen immer mehr verschieben. Mhm. Warum? Was glaubst du, warum? Warum verschieben wir diese Grenzen von den Tieren immer mehr, obwohl sie uns so deutlich zeigen, egal wo, ich bin schon an meiner Grenze angekommen?
Eigenes Ego. Ich will ja, dass es klappt. Ich will nicht versagen, deswegen darf das Tier nicht versagen. Ist, glaube ich, so in dem Bereich das. Und ein ganz böses Wort habe ich mal, also für mich ist es einfach böse. Warum machst du das? Warum hast du da Bock drauf? Ja, wegen dem Fame. Wegen dem was? Also ist ein Wort, was in meinem Sprachgebrauch gar nicht vorkommt, um berühmt und bekannt zu werden. Und dafür kann man ja schon mal das Tier ein bisschen weiterbringen, als es eigentlich möchte. Nein, kann man nicht. Ganz klar. Da muss ich auch gar nicht lange drüber reden. Nein.
Ist das die zweite Grenze, die du ganz klar ziehst, neben der, ich sag dem Filmteam ganz deutlich, wir sind hier an der Grenze? Ich sag auch mal dem Besitzer, ey, break, wir sind hier an der Grenze?
Ja, im Vorfeld schon. Also wie funktioniert es mit den Bewerbungen? Also du kannst auf meine Homepage gehen, ist übrigens filmhund-agentur.de. Dort gibt es einen Menüpunkt, der heißt Bewerbung. Da steht so nochmal ein paar Basics drin. Dann füllst du den Bogen aus, damit wir erstmal so grob wissen, wer du bist. Und wenn da soweit alles stimmt, dann melden wir uns bei dir und wir möchten ein Video haben. Das Video soll maximal 2 Minuten sein und wir möchten sehen, wie arbeitest du mit deinem Hund? Mit Ton. Und da können wir uns schon das erste Mal, genau, ohne Ton, easy, lustige Musik drüber, verschiebt alles. Mit Ton und dann verschaffen wir uns da schon den ersten Überblick und wissen ganz schnell, ganz genau, das wird was, das kann was werden. Oder da musst du einfach mal einmal auf die Finger hauen und denen erklären, so nicht, aber dann läuft's. Und es gibt welche, da siehst du, das geht nicht. Also wer heutzutage noch zu seinem Hund sagt, Platz! Ja, warum? Der hat gute Ohren, besser wie ich. Den muss man nicht anschreien und Platz kann übrigens auch Spaß machen. Ja, also und dann treffe ich die, wenn die da gut sind, dann gibt es unregelmäßig immer, wenn sich genügend angesammelt haben, mache ich ein Casting, lade die Leute ein und gucke mir das dann auch nochmal an Und glaubt mir mal, es ist nicht nur die Zeit auf dem Platz, wo ich denen auf die Finger gucke, sondern es ist auch so nebenbei. Ich habe Augen überall. Wie gehen die mit ihrem Hund um? Und sind die da cool zu dem und haben die da Bock drauf? Oder ist es wirklich der falsche Ehrgeiz? Da futscht man halt unten durch. Und manchmal sage ich es auch. Oft packe ich aber ganz viele Blumen drumherum. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen deutsch. Und dann kann man nicht sagen, ey, du bist so scheiße zu deinem Hund. Ich kann dich hier nicht aufnehmen. Es geht halt auch nicht. Aber so manches Mal ist das der Grund. Der Hund ist toll, aber mit dem Menschen, wie der mit seinem Hund umgeht, das geht nicht. Damit kann ich auch nicht ans Set gehen. Das ist ja peinlich.
Was ist so dein Lieblingshund in deiner Kartei? Und jetzt nicht den Namen sagen, sondern wo sagst du, boah, krass, das finde ich richtig geil. Da bin ich so on fire, wenn ich das sehe. Den muss ich haben.
Also ich hatte jetzt beim vorletzten Casting, da war ein Terwürn dabei und ich hatte noch nie einen Kloß im Hals, weil der Hund und auch die Halterin so unfassbar toll waren, so leise miteinander und so großartig abgeliefert haben. Und ich hatte Pipi in den Augen und das war, ich kannte die nicht und ich habe sie geliebt, ich liebe sie immer noch und wir haben noch ein riesiges Projekt dieses Jahr mit einem Drehtag zwar nur, aber das, was dahinter steht, ist einfach Hollywood vor der Brust und da freue ich mich tierisch drauf, weil die beiden einfach so, so toll sind, ja.
Krass, richtig cool. Würdest du sagen, oder anders, ich formuliere es kurz in meiner Sprache, der Hund weiß ja nicht, ob wir auf einem Dorfturnier sind oder bei der WM. Können wir das übertragen? Weiß der Hund, ob er gerade ein kleines Fotoshooting macht oder den Hollywood-Streifen dreht?
Nee, der weiß, wann wir am Set sind und das findet der cool. Also da ist es dem, glaube ich, egal, ob es jetzt Hollywood ist oder für ein lokales Unternehmen vor Ort. Der steht im Mittelpunkt, der hat da Bock drauf, er macht was mit seinem Halter, der kriegt da Kekse oder einen Ball dafür. Das findet der schon ziemlich cool.
Wenn du magst, lass uns mal auf die andere Seite der Medaille gucken. Was macht ihr denn? Ihr kommt da an und eigentlich ist der Hund gut vorbereitet und ihr denkt, okay, das müsste funktionieren und es funktioniert gar nichts.
Ja, das gab es bisher zweimal. Einmal mit meinem eigenen Hund. Ich habe einen Nachwuchshund, der ist 2 Jahre alt und das war nur ein Fotoshooting in einem großen Studio für Möbel und so ein Kram. Und direkt, ich hatte das nicht gesehen, ja, mit meiner Schuld, der Hund stand dort und unweit, 2 Meter von ihm entfernt, war der Blitzkasten, also das, die Energieaufladung, das macht er bis pfupp, pfupp. Und da hat der Hund gesagt, nee, also Studioblitze und so, das kannte sie schon, das war für sie völlig okay, diesmal aber nicht, weil dieser Pfuppkasten, dieser Stromkasten viel zu laut war und dann habe ich ihn rausgenommen. Gut war, der Auftraggeber hatte ein Trio gebucht, hatte jetzt nur noch ein Duo, also es waren noch Hunde da. Das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte war eine nicht trainierbare Geschichte und da ist es gut, wenn man einfach ein sehr gut funktionierendes Netz hat. Gebucht war ein Hund, der im Beifahrersitz eines Motorrades mitfährt und das kann man halt schlecht üben. Wir wussten, der Hund ist super cool, es ist ein Labrador, der gechillteste Labrador ever, der die Film- und Agentur ab und zu verfolgt hat, also jetzt ist er in Rente, wiederholt in Rente, wir haben ihn dann nochmal rausgeholt zwischendurch. der wird Connor kennen, also Connor war gebucht, da kann ich auch offen drüber reden und wir haben den in den Beiwagen gesetzt und haben das Motorrad angemacht und na, Connor, ist es egal, ob ein Rasenmäher neben ihm herfährt oder ein Trecker oder sonst irgendwas, aber er hat gesagt, in dem Beiwagen kann er nicht bleiben, sobald das Motorrad an ist, will er da raus. Und das bei Connor, der lieber sitzen bleibt, als aufzustehen, ist schon eine Nummer. Und dann haben wir es noch ein bisschen probiert, man gibt ja nicht sofort auf, auch nicht als normale Hundetrainer mit positiver Bestärkung und ihm erklärt, dass es alles cool ist, er hat behauptet, das ist auf gar keinen Fall cool. Dann muss ich mit dem Auftraggeber sprechen und es ist und bleibt ein Tier und so wird es von mir auch in meinen Kostenangeboten angeboten. Da steht unten drunter, wir versichern mit 100% tierischer Wahrscheinlichkeit zu liefern. Ja, es ist halt die tierische Wahrscheinlichkeit und wenn das Tier an dem Tag sagt, es kann jetzt nicht, warum auch immer, ob für uns erklärbar oder nicht erklärbar, dann ist das so. Ich fahre immer mit gutem Gewissen hin, weil ich immer vorher alles gegeben habe an Training und Co. Und jetzt bei dem Moped nicht, aber sonst kriegt der Auftraggeber oft von vorab Videos, dass er sich einen Eindruck von dem verschaffen kann. Wie ist denn da so der Ist-Stand? Wie sieht denn das hinterher aus? Ja, Connor wollte nicht. Ich habe mit dem Auftraggeber gesprochen, dann habe ich telefoniert und habe geguckt, wer ist und auch gewusst, wer ist denn hier in der Nähe von meinen Hunden. Ich habe ja deutschlandweit Hunde. Und dann habe ich die Alex angerufen, habe ihr erklärt, was los ist. Die hat sofort alle stehen und liegen gelassen, hat ihren Julius ins Auto geworfen und ist zu uns gekommen. Und das Ding ist einfach ein riesig geiles Musikvideo geworden. Der Julius hat das gerockt, der hat das großartig gemacht. Das war seine Rolle. Es hat optisch hinterher auch noch besser gepasst als mit dem Labrador. Und alles war cool. da ist es dann ja das Glück gewesen, einen guten Hund in direkter Nähe zu haben, dass wir eine halbe Stunde später starten konnten. Und ansonsten muss man da einfach durch und auch, was soll ich machen? Ich hätte die Tilda war es in dem anderen Fall, die da nicht in dem Studio sein wollte. Was soll ich machen? Auf den Bildern hätte es hinterher immer gesehen, dass der Hund nicht glücklich ist. Das will ich nicht und ich versaue mir den Hund für die Zukunft, weil er merkt, wenn es da blitzt, dann bin ich auf jeden Fall raus, weil es wird blöd. Es ist mein Job, schöne Momente für das Tier zu schaffen. Und das Tier hat übrigens nicht gesagt, ich möchte Filmhund werden. Ja? Ich habe beschlossen, dass es vielleicht toll wäre, wenn es eins wird. Das ist ganz wichtig, immer im Hinterkopf zu haben.
So geil. Drei richtig geile Sätze jetzt. Erstmal mit dieser tierischen Wahrscheinlichkeit mega. Dann, dass du sagst, ihr wollt schöne Momente für den Hund sammeln. Und das Dritte, was du eben sagst, der Hund hat sich nicht ausgesucht. Und ich sage das auch immer, keiner der Hunde ist morgens aufgestanden und hat gesagt, Jan, heute muss ich unbedingt Agility machen. Los jetzt. Ja? Nein, ja. Kein einziger. Ja, und wenn wir das immer wieder ein bisschen bewusst machen, glaube ich, das ist nicht verkehrt, das immer mal in seinem Kopf zu haben.
Ja.
Warum nur Filmhund? Warum nicht auch Filmkatze, Filmlama, Filmelefant, Filmpapagei?
Zwei Erklärungen dazu. Die eine ist, du kannst bei mir auch Katzen kriegen oder Hühner. Aber ich mache halt viel, viel, viel lieber Hunde. Das ist das, was ich wirklich richtig gut kann und wo ich mich zu Hause fühle. Aber wenn jetzt eine Produktion, also ich war letztens noch mit anderen Tieren unterwegs, dann ist das cool. Also wenn ich liefern kann, dann liefere ich auch. Frag mich halt. Und das andere ist, es hat auch was mit dem Elber zu tun. Also ich darf nicht mit einem Elefanten ans Set. Dafür müsste ich ausgebildeter Tierpfleger sein mit Spezialgebiet Dickhäuter. Den Zettel habe ich nicht. Und dann ist immer noch die Frage, in welches Wohnzimmer passt denn der Elefant? Aber das sind so die Hintergründe. Es gibt ein paar Agenturen in Deutschland oder Filmtierschulen, die haben einen Elber für alles. Die dürfen wirklich mit jedem Tier ans Set. Dann sollen sie das auch tun. Ich darf das nicht und in vielen Fällen will ich es auch nicht, weil ich gar nicht weiß, wie das Tier funktioniert. Also wenn du mir jetzt, was nehme ich denn, einen Tiger an die Hand gibst, der da, ich weiß nicht, wie der funktioniert. Ich weiß nicht, wann es für mich wirklich gefährlich wird und wie das Vertrauen ist. Und das ist noch eine ganz andere Nummer. Die haben die Tiere dann wirklich oft zu Hause und es ist eher so ein Zoo-artiges. Man ist schon immer miteinander zusammen und kann das dann auch anders leisten. Aber den Hamster kannst du bei mir kriegen.
Gefühlt würde ich jetzt sagen, dass es kein Film, keine Serie und wenig Werbung ohne Tiere gibt. Aber vielleicht, weil ich selber Tiere habe und man dann ja irgendwie so einen Blick dafür hat, dass man das eher wahrnimmt. Wie viel ist es denn wirklich?
Also es ist schon so gefühlt, dass seit oder mit Corona es nochmal gestiegen ist, was gerade in der Werbung mit verbaut wird an Tieren oder an Hunden speziell. Da ist es ja eher so meins. Es gibt immer noch den ein oder anderen Film oder Serie ohne Hund, wobei in den Serien kommt immer mal dann doch einer vor. Und auch in Filmen, also gestern, ich habe gestern Tatort geguckt, da war jetzt wirklich kein Hund, keine Katze, kein Nix drin. Aber auch beim Tatort, also ich hatte den Münster-Tatort, habe ich dieses Jahr gedreht mit einem Hund und den Köln-Tatort direkt davor auch mit einem Hund. Also das ist schon viel, wo die Tiere mit eingebaut werden. Warum das Ganze? Weil sie einfach zu unserem ganz normalen, echten Leben dazugehören. Ich könnte jetzt Statistiken aufmachen, habe ich nicht, aber jeder weiß es. Fast jeder Haushalt hat irgendwelche Tierchen. Und die keinen Hund haben, da gleicht der Nachbar mit drei Hunden aus.
Lass uns mal noch eine Sache, die ist jetzt gerade so in meinen Kopf gekommen. So Film und Werbung ist das eine. Da siehst du den dann einmal. Das nimmst du ja nicht so wahr. Aber wenn ich jetzt überlege, Serien, wo immer derselbe Hund wieder auffloppt, das sind ja schon richtige kleine Stars.
Das sind richtige kleine Stars, genau. Und es gibt ja auch Serien von meiner Kollegin, die Renate Hiltl von der Filmtier Ranch, die hatte Die Bulle und das Biest. Da hat der Mastiff mitgemacht oder ganz früher, da kommt Kalle oder hier ist Kalle, da hat ein Jack Russell bei einer Polizei mitgemacht, das kennt man vielleicht. Da ist es auch ja oft so, dass es ein Rassehund ist, damit er im Zweifel ausgetauscht werden kann. Also sie ist selten in großen Serien Mischlinge, denn die sind mal krank oder alt oder irgendwann sind sie auch mal hin und dann musst du sie austauschen können. Und da hast du da, also ich habe halt drei Mischlinge. Es ist unwahrscheinlich, dass die so eine wiederkehrende, für Jahre angelegte Rolle kriegen. Es ist noch eins, es gibt die Fallers, das ist sowas ähnliches wie die Lindenstraße in Schwaben, also Baden-Baden unten. Die haben seit Jahren, ich glaube theoretisch ist der Golden Retriever schon 16, in Wirklichkeit ist er so 6-7. Immer wieder, aber der Golden Retriever, den kannst du halt ersetzen. Du musst ein bisschen auf den Farbschlag achten. Aber ansonsten kriegst du das ganz gut getauscht. Ja, da muss man mal so, bei Serienhunden guckt man genauer hin. Es wird vermutlich ein Hund sein, der sich austauschen muss, was auch gut so ist.
Haben wir ein Arbeitsschutzgesetz für Hunde?
Nein, in Deutschland in der Tat nicht. Es gibt es nicht. Es gibt für Kinder ganz strenge Auflagen. Also wenn Kinder mit am Set sind, das wird mir niedlich notiert, wann sind die vor der Kamera, wann sind die am Set. Es gibt es nicht für den Tierbereich. Es ist meine Pflicht, darauf zu achten, dass es der Maus immer gut geht, dass sie noch Bock hat und dass er Kondition und Lust noch vorhanden ist. Ich selber schreibe in meine Angebote, Tiere sind nicht länger am Set wie 6 Stunden. Das heißt nicht, der ist 6 Stunden vor der Kamera, sondern wir kommen dort an und ab dann läuft die Uhr. Klar, wenn der im ersten Bild ist, also in der ersten Szene, und dann hat er 5 Stunden Pause, dann kann der auch nach 6 Stunden nochmal was machen, wenn ich den Halter dazu angehalten habe, sein Tier gut wegzupacken, dass der Akku auch noch ist. Ne? Also viele Halter neigen ja dann dazu, nochmal richtig aufzudrehen, 3 Stunden Gassi zu gehen, noch 2 Stunden Tricks zu zeigen, damit auch alle wissen, wie toll der Hund ist. Nee, machst du nicht, pack ihn weg. So, aber das ist so, dass die Produktionen da auch wissen, nee, es ist kein unendliches Ding. Es ist nicht die Handtasche, die man aus dem Regal nimmt und dann ins Set stellt. Das ist denen oft auch nicht so präsent.
Cool. Was mich echt noch interessieren würde, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel diese eine Szene, wo der durch die Menschenmenge laufen soll und dann den einen anbellt und dann wird er am Halsband genommen. Übt ihr das dann vorher wirklich mit anderen Menschen und der Hund hat dieses Bild schon im Kopf und dann wird es einmal trocken im Studio gemacht? Oder wie läuft sowas ab?
In dem Fall haben wir das schon mit anderen Menschen geübt. Der Hund war darauf konditioniert, also wir haben das gemacht. Making of, der Hund wusste, wer hat den Ball und es lohnt sich nur, den anzukläffen, der irgendwann den Ball aus der Tasche zaubert. Und das haben wir ihm dann vor Ort auch nochmal gezeigt, in der Konstellation, die dort war. Aber es kommt am Set immer nochmal mehr Bewegung ins Spiel, als man es vorher geübt hat. Da war es so, dass die 2 Personen, die das Haus besuchten, noch durch die Tür reinkamen, dann die Position annehmen. Das hat der Hund alles gesehen und trotzdem musste er noch wissen, ach ja, das ist der Typ mit dem Ball, den muss ich jetzt ankläffen. Also schon nochmal, ja, ein bisschen geänderte Sachen dann. Jetzt, na, ein bisschen, wenn ich es nicht zu dolle erzähle, dann geht's, glaube ich. Also wir waren jetzt nochmal einen Werbespot drehen für eine Baumarktkette und da musste der Hund etwas von einer Bank stupsen. Das haben wir auch geübt. Wunderbar, der Hund ist immer auf die Bank drauf, drüber hergelaufen, hat es runtergestupst. Jetzt stand die Bank aber so, dass die Laufrichtung so nicht mehr passte und der Hund musste hinter die Dose gehen und das dann runterstupsen. Das sind so Sachen. Klar können wir das universell trainieren, aber es kommt immer das, was du nicht trainiert hast. Und dann weißt du einfach, dass du vorher so gut trainiert hast, dass der Hund es dann schon passend umsetzt und sie hat abgeliefert. Also es hat einfach super gut funktioniert.
Hört sich für mich jetzt so an, dass du auf der einen Seite sehr kreativ sein musst, um immer wieder neue Wege zu finden, den Hunden das beizubringen, dass es dann halt im Set unsichtbar funktioniert. Mhm. Und zum anderen, und das wäre wahrscheinlich meine Challenge, dass du inzwischen ein sehr gelassener Mensch geworden bist.
Na, es liegt ein bisschen schon, also es gibt schon noch Aufträge, wo ich echt nervös bin und denke, hoffentlich klappt das. Das sind dann, ja, es hängt mit der Größe zusammen oder mit der Komplexität. Aber es gibt auch viele, wo ich jedenfalls sage, ja, das wird schon klappen. Also ich weiß, was der Hund kann. Und dann muss ich ein Stückchen vielleicht auch die Produktion darauf einlassen, was der Hund kann. Und ich habe extremst selten Kunden, die nicht zufrieden sind. Also ich kann mich sogar gar nicht erinnern, wenn einer gesagt hat, ey, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, das ist hier alles irgendwie kacke. Also das kenne ich nicht.
Cool. Wie stolz sind die Besitzer dann, wenn das funktioniert hat? Kannst du da irgendwas wahrnehmen so?
Auf einer Skala von 1 bis 10?
11.
15. Ja, schon. Also es ist ja, bei Bewerbungen in meiner Agentur ist es immer noch süß, wenn so Unwissende, ich habe halt einen schönen Hund und alle sagen, der muss mal ins Fernsehen, anrufen, die wollen ja immer, dass der Hund mal auf die Futterpackung kommt. Und das ist so selten. Ich habe es einmal jetzt in 15 Jahren gehabt, dass wirklich geshootet werden sollte, um ein neues Gesicht für irgendeine Futterverpackung zu kriegen, weil die stehen halt fest und es ist universell und im Zweifel sind das Kataloghunde, also die wurden halt irgendwann mal fotografiert und wissen bis heute nicht, dass sie auf der Packung sind.
Aber ach Quatsch, lass uns da kurz rein. Das heißt, die Sachen werden dann gar nicht sofort genommen, sondern da werden manchmal Sachen von vor x Jahren ausgebuddelt?
Ja, das sind so Stockbilder, nennt sich das. Also ein Fotograf macht unfassbar viele Bilder von unfassbar vielen Hunden und verkauft die an eine Firma, diese Fotos. Und da kann jetzt die Futterfirma hingehen und sich einen Hund aussuchen und muss dann diese Firma, die die Fotos vermittelt, und den Fotografen dafür bezahlen, dass das Bild genommen wird. Aber der Hundebesitzer kriegt nie eine Info darüber, dass sein Bild dafür genommen wird. Also das sind die Hunde, die nicht bei mir gebucht werden. Das sind zum Beispiel Privathundeleute, die dann 20 Fotos geschenkt kriegen, dafür, dass der Fotograf hinterher mit den Bildern machen kann, was er will. Und der macht damit, wenn er Glück hat, wirklich gutes Geld. Das ist ein bisschen hintenrum dann. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass Hunde bei mir für eine Futterpackung gebucht werden, wie gesagt, extrem klein. Ich hatte oder habe einen Kunden, der macht das Prospekt für Woolworth und für Kick. Da kann man seinen Hund dann mal in der Zeitung sehen, ist ganz süß. Also es gibt Werbung von Wayfair zum Beispiel aktuell. Da ist ein Afghane oder von Müller Milch mit einem Joghurt. Da ist auch zufällig ein Afghane zu sehen in der Werbung. Da sind die Leute total stolz drauf. Aber es gibt natürlich auch Filme, die kann man sich 10-mal angucken. Da ist die Handlung auch egal. Hauptsache der Hund kommt drin vor.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe das manchmal, wenn die dann bei mir mal auf Agi-Seminaren waren und dann setzt du so durch oder so. Ich hatte das einmal beim Tatort und denkst so, ey krass, warte mal, kenne ich doch. Und dann schreibst du die an und dann, ja, ist er und so. Und dann denk, wie geil, ey, so cool.
Ja. Ja. Ja, das ist schon schön. Also die sind halt sehr stolz drauf. Aber die von nebenan, wo die Nachbarn sagen, der Hund muss mal ins Fernsehen, stellen sich nicht darunter vor, dass der auch wirklich was können muss dafür. Und die, die nichts können, die gibt es halt nicht. Also nicht in meiner Agentur. Da muss schon ein bisschen was dahinter sein.
Krass, also fassen wir es wirklich nochmal zusammen. Nur gutes Aussehen reicht nicht.
Das ist so, ja. Das ist so und also das Krasseste, was je passiert ist, ruft einer an oder schrieb mich mehrfach an, was sie denn für einen Hund kaufen soll, damit er zukünftig bei mir in der Agentur einen Job kriegt. Ja genau, du schlägst die Hände über den Kopf zusammen und so ging es mir auch. Ich habe gesagt, lass das sein, ich nehme dich nicht. Wer mit diesem Ansatz da dran geht, ist bei mir falsch. Klar kaufe ich mir einen Hund, ich Marion kaufe mir einen Hund, wovon ich hoffe, dass der später mal einen Job kriegt. Aber das ist auch mein 100% Job. Wer als Privatmann sich einen Hund kauft, damit er den hinterher ins Fernsehen geben kann, also wer macht denn ein Kind, damit er hinterher ein Model oder ein Kinderstar draus werden soll? Ja, man macht es, um es lieb zu haben und um eine schöne Zeit mit denen zu haben. Und nebenbei kann man mit seinem Hobby auch ein bisschen Geld machen und sich kleines Taschengeld verdienen mit seinem Hund, wenn er denn dann wirklich genommen wird. Also da, ja, also diese Frau ist, ja, der Brüller. Sie hat mir wirklich dann nach 2 Jahren, 1,5, bei mir ist die Grenze 18 Monate, dann nehme ich Hunde auf, Fotos geschickt von ihrem Hund, er wäre jetzt soweit. Nein, nochmal, ich möchte dich nicht in meiner Agentur haben.
Absoluter Wahnsinn. Ich wäre sprachlos, wenn es kein Podcast wäre, wo es irgendwie darauf ankommt, dass ich rede. Das ist ja gigantisch. Ja. Jetzt hast du gerade noch was gesagt. 18 Monate, warum 18 Monate?
Na, ab und zu brauche ich auch Welpen und Junghunde, aber das ist vergängliche Ware. Wenn du, Jan, jetzt gerade einen niedlichen 4 Monate alten Jack Russell hast oder einen Parson Russell und du sagst, hey, hier, guck mal, habe ich. Aber die Anfrage für den Job, wo man gerade einen Junghund braucht, kommt erst in 6 Monaten. Dann kann ich dich anrufen, aber das ist vergängliche Ware. Ja? Der ist ja dann schon groß. Und wenn ich Welpen, Junghunde suche, dann gehe ich wirklich speziell hin und mache einen Aufruf. Ich frage erst in meiner Agentur, wer gerade Nachwuchs hat oder wer einen kennt, der einen weiß. Und sonst auch bei Facebook oder Instagram, dass ich sage, hey, ich brauche hier 3 Goldie-Welpen, wer weiß da irgendwo, wo ein Wurf liegt. Ansonsten 18 Monate, warum? Dann sind die mit dem Gröbsten durch, die haben die erste Pubertät so grob hinter sich, der Halter lebt noch, die Inneneinrichtung ist wieder neu gekauft, dann können wir so langsam loslegen.
Cool. Gerne noch?
Ja, das war's. Also dann sind die halt einfach so schon standfest und dann gehe ich davon aus, dass Sitzplatz und Co. einfach schon gefestigt ist, dass sie verschiedenen Alltagssituationen durch sind. Die Zeit, wo die Hunde wirklich nochmal Gespenster sehen, ist vorbei. Und dann kann man langsam mit denen anfangen zu arbeiten. Das ist jetzt auch kein im Impfausweis geprüftes Datum, aber so 1,5 sollte er sein.
Cool, wenn du es nicht sagen magst, vollkommen fein. Aber lass uns da als letzte Frage vielleicht noch ein Mensch an. Du hast eben gesagt, ein kleines Taschengeld, weil ich glaube, da kursieren auch viele Mythen so. Wir werden da kein Millionär mit und mein Hund finanziert nicht meine Familie, sondern es ist ein nettes Taschengeld, wovon wir mal ein cooles Eis essen gehen, neues Hundespielzeug kaufen und nochmal 3 Körbchen fürs Wohnzimmer kaufen.
Genau, also ich kann es ein bisschen genauer erklären und Eurosummen gibt es dann später, wenn ihr wirklich dran seid, aufgenommen zu werden. Wenn es der allererste Job ist, dann habe ich schon sehr viel Zeit, sehr viel Arbeit, sehr viel Energie, Liebe und Mühe investiert und deswegen gibt es für den allerersten Job auch relativ wenig Geld. Außerdem ist es noch so, dass mein Risiko, dass der Hund am Set doch verkackt und nicht liefert, ja auch noch groß ist. Also deswegen, du musst nichts bezahlen. Also wer für eine Agenturaufnahme eine Gebühr bezahlen muss, der ist beim schwarzen Schaf gelandet, also da aufpassen. Du musst nichts bezahlen, sondern du kriegst ein kleines Taschengeld, du kriegst die Kilometer bezahlt. Wenn es mit Hotelübernachtung ist, zahle ich das auch. Wenn wir essen gehen, zahle ich das auch. Und ansonsten gibt es Catering am Set. Das ist erstmal wichtig. Und je häufiger ich deinen Hund buche und je mehr ich merke, dass alles cool ist, desto mehr steigt die Summe. Da ist dann irgendwann der Deckel drauf. Und du wirst nicht reich. Also das ist ein bezahltes Hobby. Wenn du es irgendwann schaffst, also es gibt 1, 2, 3 Trainerinnen, die inzwischen ihren eigenen Paragraph 11 Tierschutz bla bla haben. Die dürfen alleine ins Set fahren und je nachdem, was es für ein Job ist, lasse ich die auch alleine laufen. Dann kriegen die noch mal mehr, weil ich ja keinen echten Invest an Zeit mehr habe, sondern ich mache die Orga im Hintergrund und sitze mit Versicherung und Co. quasi Safety hier, aber die können arbeiten. Dann lohnt es sich durchaus schon mal so, aber es ist nicht, dass die ihren Job schmeißen können. Dafür kommt einfach viel zu wenig rein. Es hat einen Grund, dass meine Agentur 80 bis 100 Hunde hat, um für jeden Job auch irgendwas zu bedienen. Und die 80, 100 Hunde, die kann ich mir ja hier nicht alle ins Wohnzimmer setzen. Das funktioniert einfach nicht.
Und sehr cool finde ich nochmal, wenn man mit dem Ohr zugehört hat, da gehört rechtlich was zu, da gehört versicherungstechnisch was zu, da gehört orgatechnisch was zu. Also es ist ein bisschen mehr als, wir haben einen süßen Hund, der Sitz und Platz kann und wir fahren da mal hin, machen die Kamera an und haben danach ein schönes Bild oder ein schönes Foto.
Ja, definitiv. Ich muss Drehbücher lesen, ich muss rechtliche Sachen klären, ich muss Requisiten klären, ich muss mit den Schauspielern vorher was abklären, ich muss viele Telefonate führen. Also bis sowas wirklich steht, ist auch viel Arbeit im Vorfeld. Wer erstmal drin ist in der kleinen Mühle hier bei mir, der wird von mir sehr eng mit Informationen versorgt, manchmal auch zu viel als zu wenig. Das ist mir aber lieb. Ich arbeite sehr transparent mit meinen Leuten, dass die auch immer ein gutes Gefühl haben und wissen, sie können mir zu 100% vertrauen und ich sich keinen irgendwie in irgendwelche Messer rennen lasse oder ahnungslos durch die Gegend tanzen lasse.
Cool. Vielleicht als wirklich letzte Frage. Du hast es immer mal wieder angedeutet. Wenn ich mich jetzt angesprochen fühle hier als Zuhörer und sage, ey, Sitzplatz, stehe auf Entfernung, kann er, Kopf ablegen kann er auch. Und hübsch ist er on top auch noch. Und das sagt ja aber eh jeder von seinem Hund. Was mache ich dann? Was empfiehlst du?
Also erstmal ganz, ganz wichtig, folg uns auf Instagram, damit du vielleicht nochmal einen Einblick kriegst. Wir zeigen immer, wenn wir es dürfen, was auch von Backstage. Dann könnt ihr mal so gucken, wie läuft denn das, wenn wir unterwegs sind. Das ist Filmhundagentur in eins durchgeschrieben. Da gibt's viele Stories auch zum Thema Training oder wer hat jetzt gerade einen Job gekriegt, gemeinsames Mitfiebern, mir ist der Teamgedanke total wichtig. Und wenn du dann sagst, ja, coole Kiste, will ich machen, dann guck auf filmhund-agentur.de. Dort gibt's Bewerbungen oder aber ab und zu auch Castings. Jetzt sind wir demnächst nochmal in Rostock. Wenn du also da oben zu Hause bist, komm vorbei, auf der Hundemesse machen wir ein offenes Casting. Da muss dein Hund noch nicht mal alles können. Dann nehmen wir auch welche, die ein bisschen weniger können und investieren dann noch mal ein bisschen mehr rein. Also filmhund-agentur.de, dann unter Bewerbung mal gucken, Formular ausfüllen, rüberschicken und die Maschine läuft.
Cool. Wir packen alles unten in die Beschreibung. Dann findet jeder das wieder, kann einfach draufklicken. Und ganz am Ende haben wir noch ganz kurz, kurze Frage, kurze Antwort, gar nicht lange nachdenken, einfach rausballern. Die Filmhund-Agentur ist für mich?
Mein Leben.
Kann ich verstehen. mein Lieblingsdreh?
Der erste Spielfilm vor jetzt 12 Jahren.
Mein Hund, meine Hunde sind für mich?
Mindestens genauso wichtig wie die Filmhundagentur.
Der wichtigste Satz, den ich je im Zusammenhang mit Hunden am Set gehört habe?
Boah, dazu weiß ich spontan, da kommt so viel Unsinn von anderen oft.
Oder auch, wenn du selber immer sagst.
Naja, das ist eigentlich das, was ich selber immer sage, ist, der Hund hat sich nicht ausgesucht, Filmhund zu sein. Lass uns darauf Rücksicht nehmen, der macht das nur, um uns zu gefallen. Und das ist einfach wichtig.
Hunde in Film und Fernsehen in Deutschland werden in den nächsten 5 Jahren?
Hoffentlich immer noch gebucht und benutzt, also genutzt. Und nicht digital ersetzt. Das ist die große Angst in der Szene, dass sie irgendwann, wie sie Menschen jetzt auch oder Szenen schon mal digital irgendwie ersetzen, dass die auch wirklich in echt im Film bleiben.
Krass. Hatte ich gar nicht in meinem Kopf. Mhm. Wahnsinn. Und ganz am Ende, was ich gerne jedem Zuhörer an der Stelle noch mit auf den Weg geben möchte.
Liebt eure Hunde und nutzt die Zeit mit ihnen und habt einfach eine geile Zeit. Und wenn ihr denkt, dass Filmgeschichte was für euch sein sollte, dann probiert es aus, aber mit dem falschen Ehrgeiz lauft ihr eher gegen die Wand als geradeaus.
Cool. Arion, vielen, vielen Dank für diese Zeit, für deine Worte und für den Einblick in dein Leben.
Danke.
Einen schönen Tag dir.
Danke, tschüss.
Ciao.